Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gelang es mit unendlicher Mühe den Lutheranern, ihrer eigenen Zerspaltung, also die Lutheraner waren in sich selber auch geteilt, in die echten, die nannte man dann Gnesio-Lutheraner, und in die Philippisten, also diese Leisetreter da, die dem Philipp Melanchthon folgten, den man für einen Krypto-Calvinisten, einen verborgenen Calvinisten hielt. Und also Gnesio-Lutheraner und Philippisten auf lutherischer Seite stritten sich schon heftig. Und dann kam man endlich zu einem großen theologischen Bekenntnis der Konkordienformel von 1577, in der man nun feststellen konnte und wollte, was rechter lutherischer Glaube und was böse teuflische Irrlehre sei. Übrigens, es gibt in Nordelbien zwei Kirchenwesen, die die Konkordienformel ganz hochhalten: Lübeck und Lauenburg. Die haben sich ja nun gerade verbunden. Die anderen haben die Konkordienformel gar nicht, ich glaube die Hamburger auch, aber jedenfalls in Schleswig-Holstein nur die Lübecker und die Lauenburger. Und in drei Lehrpunkten, nämlich vom Abendmahl, von der Person Christi, nämlich ob ihr, also der Person Leib im Himmel beschränkt oder allgemein gegenwärtig und überall sein könnte, die sogenannte Ubiquitätslehre, und von der Erwählung, wies nun die Konkordienformel all die reformierten Irrlehren zurück. Wenn Sie das mal nachstudieren wollen, es gibt eine wohlfeile Ausgabe beim Gütersloher Verlagshaus Unser Glaube, die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Da ist dann Konkordienformel und Konkordienbuch alles enthalten, kann nachgelesen werden. Reminiszenzen davon finden sich im Gesangbuch, ich erzähle das nachher noch. Also, diese drei Abendmahl, Person Christi und Erwählung, das blieben nun für ein Jahrhundert die drei strittigen Dogmen. Man meinte, die reformierte Religion zu kennen und zu widerlegen, wenn man solche abgeleitete Einzelsätze kannte und verwarf. Und nun in dieses Luthertum der Konkordienform ist Paul Gerhard von früh auf hineingewachsen. Etwas anderes hat er gar nicht gekannt. Auf der Fürstenschule zu Grimma hat er den kleinen Hutterus, von dem auch ja Arndt Hehling schon berichtete, ob er nun unter Hütter oder Hutterus genannt wird, ist ja egal, auswendig gelernt, ein Kompendium der lutherischen Lehre in Fragen und Antworten, genau nach dem Wortlaut der Konkordienformel. Und auf der Hochburg des Luthertums der Universität zu Wittenberg hat er erst recht die Konkordienformel als untrügliche Richtschnur des Gotteswortes studiert und gebraucht. Darf ich mich der Konkordienformel begeben oder nicht? So hat er sich in seinen Konfliktjahren gewissenhaft gefragt. Ob eben an der Formula Concordiae so gar viel und hoch gelegen, steht in einem Brieffragment von ihm zu lesen. Uns scheint diese Frage heute eher bedeutungslos, wenn nicht gar überholt und ein wenig lächeln wir milde darüber. Für ihn, für Paul Gerhard, traf das sein ganzes Christentum mitten in den aktuellen Auseinandersetzungen seiner Zeit. Und natürlich, ich erspare Ihnen das, jetzt die Konkordienformel rauf und runter zu deklinieren, dann brauchten wir mehr als einen Abend. Es klang ja wohl immer schön aus protestantischem Munde, die Bibel, das Wort Gottes, unsere Autorität allein, sola scriptura. Aber wenn jeder Theologe, und heute müsste man ja aus aktuellem Anlass hinzufügen, jede Theologin, andere Wahrheiten aus der Bibel herauslas, eine zweite Autorität, nämlich das kirchliche Bekenntnis, musste kommen und genau festlegen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Bibel und Bekenntnis, dann erst ruht unser Glaube auf sicherem Fundament. Und Paul Gerhard war einer, der wollte Bibel und Bekenntnis und nicht nur Biblizismus und immer mit der Bibel in der Hand. Die Konkordienformel, schreibt Paul Gerhard, ist nicht ein schlechtes, gemeines Buch, sondern ein symbolisches Buch. Es ist eine Konfession und Glaubensbekenntnis, und zwar nicht ein Privatbekenntnis, dieses oder jenes Individui, sondern ein Bekenntnis der ganzen gesamten lutherischen Kirche. Katholischer lässt sich eigentlich nicht denken, aber aller orthodoxe Protestantismus hat als Autoritätsreligion so eine gewisse katholische Art. Und wenn heute Leute kommen und für Bibel und Bekenntnis eintreten, in der alten lutherischen Weise, dann ist man auch nicht weit von dem Vorwurf entfernt, man hielte es doch mehr mit den Katholiken als mit den übrigen Protestanten. Aber nun fanden während Paul Gerhards Jugend- und Studienzeit wichtige Verschiebungen statt, durch welche sich das Verhältnis der Konfession zueinander in Deutschland zu ändern begann. Die Lutheraner hatten mal die Mehrheit in ganz Deutschland. Und die Zwinglianer und Calvinisten, das waren Schweizer und andere Länder, aber Deutsch, ein bisschen in Oberdeutschland, aber dann nicht so viel. Also in Helmstedt an der Braunschweigischen Universität, die, obwohl lutherisch, nicht an die Formula Concordiae gebunden war, trat ein Theologe auf, der die Rettung aus diesem konfessionellen Wirrwarr im Rückgang auf das älteste Christentum, den Glauben der ersten 5 Jahrhunderte, suchte. Georg Calixt wollte ursprünglich nur sein Luthertum dadurch stützen, dass er das Zeugnis der alten Kirche dafür anrief. Im Laufe der Jahre trat bei ihm das bloß Lutherische dann aber immer mehr hinter dem Gemeinchristlichen zurück. Zu Thorn auf dem Religionsgespräch 1645 hat er von den Lutheranern beargwöhnt, den Reformierten mit seinem Rat beigestanden. Sollte das nun etwa das Vorzeichen einer allgemeinen Verständigung sein? In einem Theologen sozusagen hat es angefangen. Aber noch wichtiger waren die politischen Veränderungen. Im Jahr 1613 trat der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg zum reformierten Glauben über, und nun warum? Aus Überzeugung, aufgrund des Eindrucks von Personen und Schriften der Reformierten, denen er bei seinem Aufenthalt in der Pfalz begegnet war, so lautet die Ansicht des Schweizer Theologen Paul Wernle, dem ich viele Einsichten dieses Vortrags verdanke und der vor 100 Jahren ein kleines Bändchen über Paul Gerhard zu dem damaligen 300-jährigen Jubiläum hervorgebracht hat. Also der sagt, das hat er aus Überzeugung getan. Andere sahen und sehen das anders. Ihm, nämlich Johann Sigismund von Brandenburg, sei es nur um die Erbschaft in Jülich-Kleve gegangen. Und da hat er mehr Steuern später einnehmen können als in seiner ganzen brandenburgischen Streusandkiste, weil es ging um Textilindustrie und die Verbindung zu Holland, den Reformierten. Also wie dem auch sei, will ich auch nicht zu tief einsteigen, das müssen wir denn auch lieber unserem Herrn Schusterreit, den Historiker, überlassen, uns mal so in die Tiefen dieser dynastischen Sachen zu bringen. Also die geschäftlichen Vorteile eines solchen Glaubenswechsels, die Sympathien der neuen jülich-klevischen Untertanen und die politische Freundschaft Oraniens wurden jedenfalls mehr als wettgemacht durch die Verwicklungen, die sich der Kurfürst dadurch mit seinen lutherischen Märkern und mit den Nachbarn, mit Sachsen und Polen, schuf.